116. Psalm 116, die Predigt, und ich lese die ersten vier Verse und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Psalm 116, überschrieben von mir mit Erhört mich. Und die ersten vier Verse. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme und mein Flehen. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen und Ängste der Hölle mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief den Namen des Herrn an. Ach Herr, rette meine Seele. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich bete, lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz. Und dieses Herz sitzt im Kopf zwischen den Ohren und soll dir auch die rechte Antwort geben. Nun schaff das in uns. Tu's zu deiner Ehre und uns zum Guten. Amen. Liebe Gemeinde in Jesus Christus, Psalm 116 zeigt Angst und Not des Gläubigen, aber auch die Zuneigung und Gerechtigkeit Gottes. Drei Punkte habe ich an für sich. Das Elend und der Gute. Zweiter Punkt, die Einfältigen und der Gute. Dritter Punkt, die Geplagten und der Gute. Erster Punkt, das Elend und der Gute. Da steht, und da sagt der Psalmist, ich liebe den Herrn, denn er hörte mein Flehen, er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Am 17. dieses Monats hat Bruce Springsteen 60.000 Menschen in Wien gerockt. Und sie haben ihn dafür geliebt. Und ihm zugejubelt. Und der Boss, also er wird der Boss genannt, hat das gerne gehört. Und auch wir sollten an für sich Gott zujubeln und ihn lieben, die wir im Wohlstand und im Frieden Mitteleuropas leben. Und dem alten Israel hat Gott schon gesagt, wenn du im Land bist, im gelobten Land und im Wohlstand bist, dann achte darauf, dass du nicht hochmütig wirst und den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Götzen nachläufst und ihnen dienst. Ja, das hat er gesagt und sie haben das erlebt und sie haben das dann auch getan. Für uns ist es noch dazu gut, an Gutem, er hat uns seinen guten Sohn gegeben. Und wegen seinem guten Sohn ist er uns nahe, liebt uns und erhört uns auch. Frage? Liebst du ihn für das Gute und für den Guten? Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Wieder Frage, hat er dir sein Ohr zugeneigt? Und neigst du ihm auch deine Ohren zu? Hörende Ohren? Es gibt viele Menschen, denen Gott sein Ohr zugeneigt hat und sie haben ihm dann aber ihr Ohr nicht mehr zugeneigt, da es sie etwas gekostet hätte, was sie nicht wollten. In Lukas 17 rufen 10 Aussätzige laut, Rabbi Jesus, erbarm dich unser. Er hört sie, heilt sie und sendet sie zu den Priestern, damit die bestätigen, und das mussten sie, dass der Aussatz weg war und ihre Quarantäne vorbei war. Aber nur einer der 10 kehrt um, fällt vor Jesus nieder und er kehrt um und Also für Umkehr steht tatsächlich das Wort für Bekehrung drin. Und dann fällt er vor ihm nieder, das heißt so viel, wie dass er ihm sein Leben zur Verfügung stellt. Nur einer von 10. Der Herr Jesus hat das Flehen von 10 erhört. Er hat sie alle geheilt. Ihm nicht nur sein Ohr, sondern sich selbst zugeneigt. Aber ja, die 9 tun das dann nicht. Sie haben sicher Gott sei Dank gesagt bei den Priestern, aber sie sind nicht umgekehrt. Ihm haben sie nichts mehr gesagt. Zu ihm sind sie nicht zurückgekehrt. Der Aussatz war weg, außen, aber im Herzen blieb er. Gott wird ihnen erst wieder sein Ohr zuneigen, wenn sie umkehren und ihm ihr Ohr und ihr Leben zuneigen. Erst dann. Da sagt der Psalmist, Stricke des Todes hatten mich umfangen und Ängste der Hölle mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief den Namen des Herrn an und sagte, ach Herr, rette meine Seele. Stricke des Todes sind oft Stricke der Sünde. Und Elend kommt nicht nur auf einen zu, sondern man bringt sich auch ins Elend. Beides. Es ist auch mit den Sorgen so. Sie belagern einen nicht nur, man macht sich aktiv Sorgen. Beides. Elend und Sorgen wiederholen sich im Leben. Und was sollen die Christen dann tun? Das sagt uns Petrus im ersten Brief. Er sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also demütigt euch. Hochmut ist das Gegenteil von Demut. Und Demut ist der Mut, sich unter Gottes Wort zu stellen, zu tun, was er sagt, auch wenn es dem alten Herzen oder dem alten Ego missfällt. Herr, rette meine Seele, das ist sozusagen ein SOS-Ruf. Save our souls. Und mit ist nicht nur die Seele gemeint, nicht nur die Psyche gemeint, es ist das ganze Leben gemeint. Das ganze Leben, das Gott geschenkt hat. Und wer es Gott vorenthält, der bringt sich selbst in seelische Not. Manchmal auch in leibliche Not und letztendlich in die höllische Not. In Jesaja 50,4, da redet der Herr Jesus Christus im Alten Testament. Er sagt, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort erquicke. Morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger oder ein Schüler hört. Und ich bin nicht rebellisch und weiche nicht zurück. Er war nie rebellisch gegenüber Gott und gegenüber Gottes Wort. Und einzig, weil der Herr Jesus sein Ohr Gottes Wort zugeneigt hat, in allem Gott geliebt und geehrt hat, haben wir Gottes uns zugeneigtes Ohr. Elend, das uns trifft, ist von Gott dann geregelt, so dass es uns gut tun muss. Muss. Denn um Jesu Willen ist Gott uns gut. Und ich gebe zu, also wenn wir im Elend stecken und die Not da ist, dann sehen wir das nicht einfach. Aber es ist gesagt und es muss im Elend gut werden. Denn er ist gut. Wir sollen also den Herrn lebenslang anrufen. In guten wie in schlechten Tagen, bis der Tod uns eint. Und wer auf Gott hört, wird erhört, weil er Gott gehört. Ich komme zum zweiten Punkt, die Einfältigen und der Gute. Ich lese Vers 5 bis 9. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Wenn ich unterliege, dann hilft er mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele aus dem Tod gerissen, mein Auge von Tränen befreit, mein Fuß vor dem Gleiten. Ich werde vor dem Herrn leben, in den Ländern der Lebenden. Also der Herr ist gnädig und gerecht, sagt er. Frage. Wie passen Gnade, die hier wörtlich graziöse Zuneigung ist, und Gottes Gerechtigkeit zusammen? Wenn Gott gerecht ist, muss er Sünder richten, denn Sünden verstopfen ihm auch die Ohren vor ihrem Rufen, sagt Jesaja 59 sehr klar. Ja, und das ist Gottes Lösung. In seiner Gerechtigkeit hat er seinen einzig guten Sohn gerichtet, damit er sich vielen in Liebe und Güte zuneigen kann. Ich muss auch dazu sagen, aber nicht alle erweisen sich der Zuneigung Gottes würdig, kehren um und danken ihm mit ihrem Leben. Also das mit den Neuen, die nicht umgekehrt sind. Ja, nicht würdig. David, dessen Name geliebt bedeutet und dem auch dieser Psalm indirekt zugeschrieben wird, hat ihm mit seinem Leben geliebt. Er hat ihm sein Leben gegeben, hat ihn täglich angerufen und nicht nur dann, wenn es ihm schlecht ging. Und es ging ihm viel schlecht. Auch wenn es ihm gut ging, da hat er Gott nicht vergessen. Ja, natürlich, er hat schwer gesündigt. Und es ging ihm dann nicht gut. Er hat sich das Elend zugezogen durch seine Sünde. Und er hat dann ein Leben lang darunter gelitten. Aber er ist umgekehrt unter dem Propheten Nathan und hat Gott sein Leben und seinen Bereich, seine Anvertrauten anvertraut. Das hat er getan. Und hier steht, und es ist wahrscheinlich David, der das sagt, der Herr behütet die Einfältigen. Er behütet natürlich auch die Vielfältigen, so wie mich. Aber das mit dem Einfältigsein, das ist bei uns nicht so beliebt. Das wird belächelt. Allerdings, Gott lacht da nicht. Einfältigsein heißt hier Gottes Zusagen und Geboten vertrauen. Und sie tun. Ihm vertrauen und tun. Das ist einfältig, eindeutig ausgerichtet. Das Leben wird klar und eindeutig auf ihn ausgerichtet. Das ist einfältig hier. Und einfältig ist hier auch aufrichtig sein. Der hochgebildete und vielfältige Apostel Paulus wurde, nachdem ihm Christus begegnet ist, einfältig. Galater 2,20 sagte, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im irdischen Leib lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ausgerichtet, einfältig, nach ihm ausgerichtet und ganz aufrichtig. Ja, wer sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt, soll ihm aufrichtig folgen und kann ihm in allen Nöten einfältig vertrauen. Kann sagen, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Das ist ein seltsames Wort. Kehre zurück ist wieder das Wort für Bekehrung oder Umkehr. Und das kommt schlicht im Alten Testament an die 1000-mal vor. Offensichtlich muss man sich denn doch öfter mal bekehren. Hier fordert man die eigene Seele auf, zurückzukehren oder umzukehren, wenn man verzagt, deprimiert oder in Sünde gefallen ist. Denn Psalm 23, Vers 4 sagt, er erquickt meine Seele. Und das für Erquicken steht auch wieder dieses Bekehren, dieses Umkehren. Er restauriert und regeneriert meine Seele wieder. Er ist der rechte Seelendoktor, bei ihm findet die Seele Ruhe, muss nicht mehr dies und das tun, muss nicht mehr raffen und vergelten, muss sich nicht mehr unnütz Sorgen machen und sich selbst unnütz vorkommen. Er tut der Seele gut, er bringt sie zur Ruhe. Und Ruhe und Erholung gibt's nicht, indem man Gott den lieben Gott sein lässt und dem Genuss frönt, wie der Reiche Narr in Lukas 12. So findet man Ruhe für die Seele. Ich zitiere Matthäus 11, den Herrn Jesus Christus. Her zu mir, sagt der Herr Jesus, nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ja, so, nur so. Es ist eine ziemlich tätige Ruhe, die der Herr da empfiehlt. Es ist Lernen und Folgen. Also das Folgen jetzt im Vorarlberger Dialekt. Folgen, gehorchen, ist eine ziemlich tätige Ruhe. An für sich so eine Ruhe, so ein Ruhestand, wie man Pensionisten ihn an für sich empfiehlt. Tätiger Ruhestand. Und das ist das, was der Herr Jesus empfiehlt und verlangt. Und so tut der Gute der Seele gut. Vers 9, ich werde vor dem Herrn leben in den Ländern der Lebenden. Also der Friedhof heißt im Hebräischen Haus der Lebenden. Hier ist es aber, sind es die Länder. Wer einfältig und aufrichtig vor dem Herrn, mit dem Herrn lebt, für den ist der Friedhof nicht das Ende des Lebens, sondern nur Erlösung der Seele von ihrem todverfallenen Leib. Und nebenbei die Toten ehren Gott ja nicht. Ich komme zum dritten Punkt, die Geplagten und der Gute. Ich lese die Verse 10 bis 19. Ich glaube, darum rede ich. Ich war sehr geplagt. Ich sagte in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn all seine Wohltaten vergelten, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, vor seinem ganzen Volk. Der Tod seiner Heiligen ist kostbar in den Augen des Herrn. Herr, hilf! Ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht und der Sohn deiner Magd. Du hast meine Bande zerrissen. Dir will ich Dank opfern und den Namen des Herrn anrufen. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen vor seinem ganzen Volk. In den Höfen am Haus des Herrn. In deiner Mitte, in dir, Jerusalem. Halleluja. Das ist der letzte Abschnitt aus Psalm 116 und er wird in der griechischen und lateinischen Übersetzung an für sich neu gezählt und als Psalm der Märtyrer bezeichnet. Ich bin nicht so dafür, ich denke, das ist nicht so gerechtfertigt, denn ja, die Märtyrer. Märtyrer heißt an für sich Zeuge. Und die Märtyrer, die mit Blut bezahlt haben ihren Glauben, ja, da gibt's an für sich wenige. Es gibt sie, aber die meisten Zeiten war Friede und waren die Zeugen des Herrn Jesus Christus durchaus lebendig und es ging ihnen auch gut. Und sie haben dann mit ihrem Leben, mit ihrem Verhalten Christus bezeugt. Und zwar nicht mit ihrem Blut, sondern mit dem, wie sie ihr Leben halt eingerichtet haben. Das. Ja, der Tod seiner Heiligen ist kostbar in den Augen. Das stimmt schon. Aber ihr Leben ist auch kostbar in seinen Augen. Und der Apostel hier zitiert, also der Apostel Paulus zitiert diesen Psalm in 2. Korinther 4, 23, wenn er sagt, ich glaube, darum rede ich. Und das sagt er auch von seinen anderen Kollegen. Er weiß, an wen er glaubt und wem er gehört. Und ja, gehören hat mit Hören zu tun, ist verwandt mit dem Erhören. Er weiß, wem er gehört, auf wen er hört und wer ihn erhört. Und das ist das Gute in allen Plagen. Er gehört dem Herrn, dem er vertrauen kann. Und Vertrauen und Glauben ist wieder ein und dasselbe Wort. Ein und dasselbe. Glaube, Vertrauen. Ein und dasselbe. Er weiß, wen er glauben kann und weiß, auf wen er vertrauen kann. Grundsätzlich tut man das, was man glaubt. Wenn ich glaube, dass Regen kommt, dann ziehe ich eine Regenjacke an. Grundsätzlich versucht man, andere von seinem Glauben zu überzeugen, aus Liebe oder auch nur, um halb Recht zu behalten. Grundsätzlich kann man sich auf keinen Menschen völlig verlassen. Menschen sind Lügner, sagt hier der Psalm. Ja, nicht, dass sie unbedingt lügen wollen, aber sie können etwas zusagen und es dann nicht halten, weil eine höhere Macht oder sie daran hindert oder weil sie nicht wollen oder die Lust verlieren oder zu schwach sind. Grundsätzlich kann man sich auf keinen Menschen völlig verlassen. Es ist gut zu wissen, wem man vertrauen kann, auf wen man sich verlassen kann. Der Psalmist und die Apostel glauben und vertrauen dem Herrn Jesus Christus. Sie hören ihn, sie gehören ihm und sie reden von ihm. Dass sie wollen, dass auch andere seine Güte und sein Gutes empfangen. Dass ihr Glaube dann auch richtig ist, beweist, dass das Grab eben nicht das letzte Wort hat. Der Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und das ist für manche bedrohlich. Er ist der Herr. Aber für die Seinen ist das das Gute, das einzig Gute. Sie fragen sich dann zu Recht, wie sie dem Herrn all seine Wohltaten vergelten können, die er an ihnen tut. Und der Psalmist sagt, tut, nicht getan hat. Und das gilt auch für uns heute, die er tut. Und das ist die Antwort. Ich will den Kelch des Heils nehmen und seinen Namen anrufen, dem Herrn meine Gelübde erfüllen vor seinem ganzen Volk. Im Kelch des Heils ist all das Gute des Herrn für die Seinen. Um diesen Kelch an die Seinen auszuteilen, musste Jesus den bitteren Kelch des Zornes trinken. Am Kreuz hat Gottes Zorn seinen von unseren Sünden geplagten Sohn getroffen, damit er uns nicht trifft. Uns zuliebe hat der Heiland diesen furchtbaren Kelch getrunken. Und Jesu Leben für dich, Jesu Sterben für dich, Jesu Auferstehung für dich, Jesu Herrschaft über dich, ist der überfließende Kelch des Heils, was der Kelch im Abendmahl an für sich symbolisiert. Gelübde erfüllen ist die Folge davon, dass man den guten Herrn mit dem Platz, den man bekommen hat, diesseits des Himmels und im Himmel, dass man den dafür lobt. Gelübde. Also bei der Hochzeit gelobt man etwas. Bei der Mitgliedschaft in unserer Gemeinde und Kirche gelobt man auch etwas. Ja, da gelobt man etwas. Und ihr seht es an der Wand, nämlich, dass man nicht nur dem Herrn da oben mit allem vertraut, sondern dass man Gottes Reich an für sich auch fördert, dass man seine Herrschaft fördert, dass man die Gottesdienste regelmäßig besucht, an den Sakramenten teilhabt und Gottes Reich fördert. Ich bin ja in ihm. Ich bin ja in sein Reich hineingerufen worden. Jetzt schon hier. Und das geht über in sein himmlisches Reich. Die Gemeinde ist der Platz, wo der Himmel jetzt schon auf Erden Platz hat. Und wo man ihn sieht. Und da haben wir gelobt, dass wir das fördern. Ja. Dass wir ihm treu sind und sein Reich fördern. Und das muss manchen manchmal gesagt werden. Sie müssen erinnert werden. Der Schluss. Der Herr neigt uns um Jesu Willen sein Ohr zu. Und sich selbst. Und er tut uns gut. Und wir tun gut daran, ihm unser Ohr und Leben zuzuneigen. Ihm zur Ehre. Uns zum Besten. Amen.
Amen.